vertuschte mit dieser Formulierung eigene antisemitische Denkmuster, die in der linken anti-israelischen Ideologie präsent und virulent waren. Zweiter Teil dieser Sendung ist DDR gewidmet. Der Arbeiter- und Bauernstaat, das sozialistische Gegenmodell zur BRD, die DDR also, verstand sich aufgrund seiner Ideologie als antifaschistisches Bollwerk, das nichts, aber auch gar nichts mit der deutschen Nazi-Vergangenheit zu tun hatte. In den Reihen der SED gab es zahlreiche Funktionäre, die Juden waren, dennoch, gerade in der frühen stalinistischen Ära, war das Leben der Juden in der DDR durchaus problematisch, selbst wenn man lange Zeit daran glaubte, hier in anderen Teilen Deutschlands an einer besseren Zukunft mitarbeiten zu können. Die Juden in der DDR, sie waren, anders als in der BRD, durchwegs deutsche Juden, die als Kommunisten vor Hitler geflohen und schließlich nach dem Krieg in ihre Heimat zurückgekehrt waren. Also, Teil 3 von unserer Reihe Wir sind da, Juden in Deutschland nach 1945 von Richard Heim Schneider.
Der Tod Benno ohne Sorgs verschärft die Gegensätze. Die Zahl der politisch engagierten Studenten wächst. Die Demonstrierenden in Berlin hören mehr und mehr auf die Stimme Rudi Dutschkes.
Jede Generation wurde bisher von den herrschenden Cliquen verraten, in Kriegen verheizt und in bewusstloser Abhängigkeit gehalten.
Morgendämmerung in der Bundesrepublik. Ein Hoffnungsschimmer für viele von uns jüngeren Juden, die wir zur zweiten Generation gehören. Endlich erhebt sich eine neue Generation von Deutschen gegen ihre Nazi-Eltern. APO und SDS scheinen Deutschland in ein Chaos zu stürzen. Wird es uns Juden den Weg zu einer Zukunft in einer wahrhaft demokratischen deutschen Gesellschaft ebnen? Wir wollen hier Fuß fassen. Können wir diesen jungen, revolutionären Deutschen vertrauen? Wir tun es. Zunächst einmal.
Die 68er Revolution hatte in Deutschland aufgrund seiner Vergangenheit einen völlig anderen Charakter als in Frankreich oder den USA. Gerade dadurch bot sie eine erste wirkliche Chance, dass Juden und Deutsche zusammen, gemeinsam auf die Straße gehen konnten. Dan Diener, heute Professor für Geschichte in Israel und Deutschland, arbeitete damals im Sozialistischen Büro in Frankfurt.
Also ich kann so in die Seelen der ethnischen Deutschen also nicht hineinschauen, aber von der Literatur her würde ich schon meinen, dass es eine eben jene Konversion von dem wirklichen oder vermeintlichen Nationalsozialismus in sein vermeintliches Gegenteil gewesen ist. Bei uns würde ich fast sagen, war es eine notwendige Verlängerung der Geschichte unserer Eltern. Also meine Eltern waren nicht links gewesen, aber es war ganz klar, dass die Tradition der Linken, sagen wir der Tradition der Juden im säkularen Sinne, bei weitem näher stand als alles andere. Man könnte fast sagen, es war so eine Art verschlüsselter jüdischer Geschichtsinterpretation, die damit einherging. Weil sie eben internationalistisch und damit universalistisch war, kam sie sozusagen den jüdischen Selbstwahrnehmungen bei weitem näher als allem anderen.
Zilli Kugelmann, heute am Jüdischen Museum Berlin tätig, lebte damals in Frankfurt und gehörte ebenfalls zur jüdischen 68er-Generation.
Es war für die nachkriegsgeborenen Generationen, Juden wie Deutsche, die erste Möglichkeit, sich miteinander zu identifizieren über gemeinsam geteilte gesellschaftspolitische Ziele, die natürlich auch damit im Zusammenhang standen, dass diese Generation der Studentenbewegung sich gegen die Kontinuität von Nazis in der deutschen Gesellschaft also zur Wehr gesetzt haben.
Demonstrationen, Krawalle, Proteste. Ostern 1968 in Berlin und zahlreichen westdeutschen Großstädten. Der erste politische Mordanschlag erschüttert die Bundesrepublik. Auf dem Kurfürstendamm die letzten Zeugnisse des Attentats. Sein Opfer Rudi Dutschke, der Ideologe des außerparlamentarischen Widerstandes gegen das Establishment. Die Absicht des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, durch eine Auslieferungsblockade von Springer-Zeitungen auf die vermeintliche Mitschuld der Springer-Presse an dem Attentat hinzuweisen, führt zu den schwersten Studentenunruhen in der Bundesrepublik. Mit Wasserwerfern, Tränengas und Schlagstöcken geht die Polizei gegen die Demonstranten vor.
So geladen war die Stimmung der jungen Deutschen gegen ihre Nazi-Eltern, gegen das Establishment, das sie von reaktionären Altnazis unterwandert sahen. Diese Jugend verbündete sich zunächst scheinbar mit ihren jüdischen Altersgenossen. Detlef Clausen, heute Soziologieprofessor, war damals aktiv im SDS tätig. Als nicht-jüdischer Deutscher empfand er diese Verbrüderung mit der jüdischen Jugend als Chance.
Und das hat uns im SDS auch den Mut gegeben. Da gab es ja unterschiedliche Stimmen und da gab es wirklich auch Konflikte über dieses Thema, so eine Diskussion anzufangen, weil wir gedacht haben, also die Leute, zu denen ich mich gerechnet habe, wir haben einfach die besseren Argumente. Und das war eigentlich die erste frustrierende Erfahrung, besonders Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre, dass es überhaupt nicht genügt, die besseren Argumente zu haben. Nicht? Sondern dass die Leute eigentlich viel mehr es lieben, sich von ihren Emotionen wegtragen zu lassen.
Die Emotionen waren stärker. Ausgerechnet der Sechstagekrieg im Nahen Osten löste bei der deutschen Linken eine Kehrtwendung aus. Es war diese Stimme, die die Israelis fürchteten. Gamal Abdel Nasser. Dem ägyptischen Präsidenten gelang es, die arabischen Massen und Regierungen hinter sich zu vereinen. Er wollte das zionistische Gebilde, wie die Araber den jüdischen Staat nannten, vernichten, die Juden ins Meer treiben. Die Ausbildung seiner Soldaten geschah unter Anfeuerungsrufen, in denen all die Städte in Israel aufgezählt wurden, die man zurückerobern wollte. Haifa, Jaffa, Akko.
Haifa, Jaffa, Akko!
Haifa, Jaffa, Akko!
Vorhittel!
Vorhittel!
Rachtittel!
Rachtittel!
Rujel Rava!
Rujel Rava!
Wernetayan!
Wernetayan!
Ose Yaminak!
Ose Yaminak!
Ose Shmalak!
Ose Shmalak!
Doch Israel handelte. In einem Überraschungsangriff legte seine Luftwaffe den Grundstein für den überwältigenden Sieg der israelischen Armee in nur 6 Tagen über 3 arabische Armeen. In wenigen Stunden schaffte es die Israel Air Force, beinahe die gesamte ägyptische Luftwaffe am Boden zu zerstören.
Ich war 10 Jahre alt, als der Sechstagekrieg ausbrach. Von der Schule nach Hause gekommen, hatte ich meinen Schulranzen noch nicht abgelegt, als meine Eltern mir sagten, dass es Krieg in Israel gebe. Sie waren so still, so ernst, dass mir natürlich sofort klar war, was das bedeutete. Wenn Israel verlöre, dann kämen wir alle wieder ins KZ. Ja, an solche Dinge dachte die zweite Generation, meine Generation bereits im Kindesalter. Umso größer der Jubel, die Freude, als der Krieg vorüber war. Nicht nur über den Sieg, über den kurzen Krieg und die relativ geringen Verluste auf israelischer Seite, nein, es ging um viel, viel mehr. Israel hatte mit diesem Krieg einen Feind besiegt, der größer und stärker war als alle arabischen Armeen zusammen. Einen Feind, den die Generation der Überlebenden gemeinsam in sich trug. Die eigene Scham, die Konzentrationslager überlebt zu haben, während all die anderen tot waren. Die eigene Scham, ein Volk von Untermenschen zu sein, wie Hitler dies immer wieder behauptet hatte. Und dies in den Konzentrationslagern durch die unglaubliche Entmenschlichung, durch die Reduzierung der Opfer zu namenlosen Nummern mit System so perfekt realisiert hatte, dass dieses Gefühl, lediglich ein Untermensch zu sein, wie ein leises Gift, Tröpfchen für Tröpfchen, in die zerstörten Seelen unserer Eltern eindrang. Wir sind nichts wert, wir sind minderwertig. Und weil wir das sind, müssen unsere Kinder mehr wert sein, besser sein als all die Deutschen um uns herum. Sie müssen besser in der Schule, besser im Beruf, bessere Menschen als alle Nichtjuden sein. Der Sechstagekrieg gab der KZ-Generation ihre Raison d'être zurück. Sie fühlten sich schuldig, überlebt zu haben, ja. Aber sie trugen nun das Vermächtnis der Toten fort. Sie sorgten dafür, dass Hitlers Prophezeiung, das Antlitz des Juden, würde vom Erdboden verschwinden, nichts als eine Behauptung blieb, zwar 6-millionenfach ausgeführt, aber eben doch vergeblich. Am Yisrael Chai, das jüdische Volk lebt. Hier war jetzt der Beweis. Und wir Juden konnten plötzlich wieder erhobenen Hauptes durch die Reihen der Goyim, der Nichtjuden, wandeln. Gerade hier in Deutschland.
Israel besiegte im Juni 1967 triumphal die arabischen Armeen. Es besetzte arabisches Territorium und wurde Besatzer über rund 1 Million Palästinenser. In Deutschland identifizierten sich vor allem konservative Kreise mit den siegreichen Israelis, die das Klischee des bleichen, ängstlichen Juden bestens konterkarierten. Für große Teile der deutschen Linken jedoch wurde der Sechstagekrieg ein Augenblick der Umkehr in ihrem Verhältnis zu den Juden. Micha Brumlik, Professor für Erziehungswissenschaft, arbeitete damals im Sozialistischen Büro in Frankfurt.
Ich glaube, dass bis 1967 Israel für die deutsche Linke der sozialistisch-demokratische Staat der Holocaust-Überlebenden gewesen ist. Und dass diese Idealisierung grässlich dadurch enttäuscht wurde, dass, wie gesagt, die deutsche Rechte, namentlich die Springerpresse, nun plötzlich in Moshe Dayan einen wiedergeborenen Erwin Rommel gesehen hat und darauf reagiert hat.
Wenn ich versuche, das zu beschreiben, dann ist das etwas, was eigentlich bis heute anhält. Es ist ein fundamentales, atmosphärisches Unverständnis bestimmten Phänomenen gegenüber.
Was Zilli Kugelmann für die jüdische Seite beschreibt, ergänzt Detlef Clausen von der Nichtjüdischen.
Ich denke, da hat die Linke eigentlich keinen guten Eindruck hinterlassen, sondern sie ist eigentlich zwischen ihren Gefühlen hin und her geschwankt. Auf der einen Seite waren plötzlich nach dem Sechstagekrieg, nach diesem triumphalen Sieg der israelischen Waffen, konnten sie sich nicht mehr einfach mit Opfern identifizieren. Sie haben aber die Logik nicht richtig verstanden, die Logik dieses Konfliktes, dass die Welt nicht einfach zwischen Tätern und Opfern aufzuteilen ist, sondern dass die Welt komplizierte Konflikte hat, in denen Vergangenheit eine Rolle spielt, aber in denen die Vergangenheit nicht die Gegenwart total determiniert. Und deswegen ist man überhaupt nicht zu einem differenzierten Urteil gekommen.
Eine ganze Generation jünger beschäftigte sich der Historiker Martin Kloke mit dem Thema Deutsche Linke und Zionismus. Er kommt in seiner Studie zu einem vernichtenden Ergebnis für die Linke.
Und im September 1967 dann hatte der SDS eine Delegiertenkonferenz in Frankfurt und hat dort im Grunde, wenn man es verkürzt sagt, den Staat Israel als seinen außenpolitischen Feind Nummer 1 definiert. Und in dieser Resolution, die dort veröffentlicht wurde, finden wir eigentlich alle Bestandteile oder alle Elemente des antizionistischen Weltbildes, das die neue Linke in den 70er Jahren propagiert hat, schon vorweggenommen.
Mit El-Fatah, dem Ruf nach der Eroberung Israels, versuchen sie, ihre Idole, die palästinensischen Widerstandskämpfer, zu kopieren. Ihr Gegner, Israels Botschafter Asher Ben Natan. SDS und arabische Studenten provozierten den Abbruch eines Vortrages von Ben Natan in Hamburg. Nach den Tumulten um Asher Ben Natan in Frankfurt wurde der Nahostkonflikt zum zweiten Mal auf dem Podium einer deutschen Universität ausgetragen.
Ich halte das für eine Ungeheuerlichkeit, dass man hier mit Studenten nicht sprechen kann. Eine Ungeheuerlichkeit, sondergleichen.
Der israelische Botschafter Asher Ben Natan reiste damals durch die Republik und versuchte, mit den linken Studenten zu reden. Vergeblich. Inge Deutschkron, damals Korrespondentin der israelischen Tageszeitung Ma'ariv in Bonn, begleitete ihn.
Es tat weh. Wissen Sie, dass junge Deutsche sich hinstellen und Israel oder in diesem Falle Ben Natan mit Hitler vergleichen. Oder in München zum Beispiel, in dem Auditorium Maximum von der Universität, war ein großes Spruchband aufgehängt. Im Nahen Osten wird erst Frieden sein, wenn in 50 Supermärkten Israels Bomben fallen. Und dann kam eben auch ein Student aufs Podium und sagte, das habe ich doch nicht nötig, mir hier diesen Botschafter anzuhören. Dann kann ich mir ja auch Hitler vom Himmel herunterkommen lassen und mit ihm über Konzentrationslager diskutieren.
Zwei junge Juden zogen aus diesen Erfahrungen ihre Konsequenzen. Lea Fleischmann, die mit ihrem Buch »Dies ist nicht mein Land« ihren Abschied aus Deutschland öffentlich ankündigte, und Henrik Broder, der streitbare Publizist, der sich intensiv mit dem als Antizionismus getarnten Antisemitismus der deutschen Linken auseinandersetzte und in einem vielbeachteten Artikel deutlich machte, ihr seid die Kinder eurer Eltern. Auch er verließ später Deutschland in Richtung Israel, kehrte dann allerdings nach mehreren Jahren wieder nach Deutschland zurück. Broder zum Antizionismus der Linken.
Und das Auffallendste daran ist, dass alle klassischen antisemitischen Klischees in dieser antizionistischen Propaganda wieder auftauchen. Von der Brunnenvergiftung bis zum jüdischen Weltbrandstifter. Und hier gibt es eine klare, ununterbrochene Kontinuität. Hier wird die alte, gute Tradition des Antisemitismus in einer neuen Verkleidung wieder aufgelegt.
Mir selbst ist Mitte der 70er Jahre aufgefallen, dass der vermeintlich politisch korrekte internationalistische Antizionismus der deutschen Linken doch sehr stark von antisemitischen Untertönen durchzogen gewesen ist. Das wurde spätestens deutlich bei der Entführung des Verkehrsflugzeuges nach Entebbe, wo dann nun also deutsche linke Terroristen jüdische von nichtjüdischen Passagieren getrennt haben.
Micha Brumlik spricht die Geschehnisse um die 1976 entführte Air France-Maschine nach Entebbe, Uganda an. Das Flugzeug war von einer deutsch-palästinensischen Terroristengruppe gekapert worden. Der Deutsche Wilfried Böse trennte dabei die jüdischen und nichtjüdischen Passagiere. Trotz der darauf folgenden erfolgreichen Befreiungsaktion der israelischen Armee saß bei Juden in aller Welt der Schock tief. Wie einst in Auschwitz an der Rampe, so hatte wieder einmal ein Deutscher Juden selektiert. Detlef Clausen.
Also diese Entebbe-Geschichte, das war eine ganz furchtbare Sache. Und man musste eben feststellen, dass bei der Mehrheit der deutschen Linken überhaupt kein Sensorium dafür da war. Was ist da eigentlich passiert? Was ist das eigentlich? Was spielt sich da überhaupt ab?
Und Martin Kloke bestätigt aus der historischen Distanz.
Das war ein offensichtliches Beispiel für linken Antisemitismus. Diese Erfahrung hat dann einige, zumindest auf der jüdischen Seite, linke Juden in Deutschland aufgerüttelt.
Dan Diener beschreibt die Konsequenzen.
Es sind immer bestimmte Themen gewesen, aus denen man sich zurückgezogen hat. Also einmal die Themen, dass ich mir da sagte, ach, über Israel, Palästina, da möchte ich nicht mehr reden in Deutschland. Das ist ein Thema. Dann gab es Themen, die, sagen wir, mit den Vereinigten Staaten, mit Amerika, mit der NATO zu tun haben. Da dachte ich, nein, das ist auch nicht in Ordnung, die Auffassungen, die hier vertreten werden. Oder dann die Fragen zu Parlamentarismus. Dachte ich, auch nicht in Ordnung. Der Rückzug ist ein sukzessiver Rückzug gewesen. Es war ein Rückzug aus den Themen heraus, bis man am Schluss dann feststellte, man hatte eigentlich mit der Sache gar nichts mehr zu tun.
Frankfurt 1974. Mit Zustimmung und Unterstützung der SPD-Regierung begann eine Gruppe von Bauherren, das Westend aufzukaufen und mit fragwürdigen Methoden zu entmieten, um auf diese Weise Platz zu schaffen für Hochhäuser, die Banken und große Industriefirmen aufnehmen sollten. Die Linke begann gegen die Vertreibung der alten Mieter zu demonstrieren und die Häuser sogar zu besetzen. Unter den Hausbesetzern der heutige Bundesaußenminister Joschka Fischer. Die Aggression richtete sich in erster Linie gegen die jüdischen Bauherren, allen voran Ignaz Bubis. In dieser Auseinandersetzung erwähnte die Linke jedoch mit keiner Silbe, dass die Häuser vor dem Krieg zumeist Juden gehört hatten. Unter dem Nationalsozialismus wurden sie ihres Besitzes beraubt. Micha Brumlik und Zilli Kugelmann, damals noch aktive Linke, war klar, was da geschah.
Es war ein offenes Geheimnis damals in Frankfurt, dass unter diesen Risikokapitalisten nicht wenige Juden gewesen sind. Das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Freilich, die Reaktionen eines Teils wiederum der linken Bewegung war wiederum antisemitisch.
Und zwar insofern, als dass der Sprachgestus in den Zeitungen nicht von Herrn XY gesprochen hat, der dieses Grundstück jetzt mit fragwürdigen Methoden entmietet, sondern es hieß dann zum Beispiel, der Jude XY macht das. Also wo so ein Unterschied gemacht wurde zwischen den jüdischen und nichtjüdischen Bauherren. Und Ignaz Bubis ja in einem Spiegel-Interview damals das auf die geniale Formulierung gebracht hat, ihr könnt mich Spekulant nennen, aber wenn ihr mich jüdischen Spekulanten nennt, dann ist das eine antisemitische Aussage.
Detlef Clausen war erschrocken über die Sprache, über die Terminologie, der sich die Linke bediente.
Diese Gedankenlosigkeit, mit der über Spekulation geredet wurde, da muss gar kein Jude dabei sein, nicht? Mit der über Spekulation geredet wurde, das trifft auf sehr unaufgearbeitete Sachen. Und da muss man eigentlich gar nicht viel über Nationalsozialismus, Deutschland oder sonst etwas wissen. Das findet auch außerhalb Deutschlands statt, nicht? Diese Affekte gegen Zirkulation, Finanzkapital, Spekulation und so weiter, diese Affekte, die gehören zum Urarsenal des Antisemitismus.
Und wie sah ein Mann wie Ignaz Bubis den Protest?
Die Banken standen kaum im Mittelpunkt. Und wenn man sich anschaut, wo die aus dieser Zeit die Hochhäuser stehen, sind es in erster Linie Häuser der Banken, Häuser der verschiedenen Industrieunternehmen. Wenn ich daran denke, Hochtief in der Bockenheimer Landstraße, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber den Eindruck hatte man, das seien alles Juden, die hier mit Spekulation das Westen zerstören wollen.
Keiner ahnte damals, dass nur ein Jahrzehnt später Ignaz Bubis und die Häuserspekulation in Frankfurt erneut ein öffentliches Thema sein würden. 1985, als das Frankfurter Schauspiel das Theaterstück »Der Müll, die Stadt und der Tod« von Rainer Werner Fassbinder uraufführen wollte. Thema des Stückes: die Häuserspekulation. Hauptfigur: ein reicher Jude. Die antijüdische Haltung der deutschen Linken war mit dem Kampf gegen die Häuserspekulanten aber noch nicht vorbei. Auch in den 80er und 90er Jahren tauchten immer wieder Fragmente dieses Denkens auf. Micha Brumlik, der inzwischen als Abgeordneter der Grünen im Frankfurter Römer Stadtpolitik machte, hat einschneidende Erfahrungen mit seinen Parteikollegen während des Golfkriegs 1991 gemacht. Damals wurde Israel von irakischen Skat-Raketen angegriffen.
Das war eine Landesversammlung der hessischen Grünen und da wurde auch dieses Thema beraten. Ich habe mich in dieser Frage zunächst überhaupt nicht zu Wort gemeldet, aber dann kam sogar von einer nicht-jüdischen Delegierten eben der Vorschlag, also wenn man schon als hessische Grüne nicht bereit sei, dafür zu stimmen, dass die Bundeswehr im Golfkrieg mitfliegen solle, dass man dann wenigstens dafür sein solle, aus Deutschland Israel Verteidigungsraketen zu liefern. Das wurde dann zu einem Antrag erhoben und die Antragstellerin hat diesen Antrag haushoch verloren. Und daraufhin bin ich dann wirklich spontan, ich habe mir das überhaupt nicht vorher überlegt, ans Pult gegangen und habe gesagt, dass ich diese Schizophrenie nicht mehr weiter mitzutragen bereit bin. Ich hätte kein Verständnis für Leute, die auf der einen Seite etwa bei den Frankfurter Auseinandersetzungen um die Ruinen des ehemaligen Judengöttes auf dem Berneplatz ungeheuer für die Erinnerung an jüdisches Leben seien und zugleich dagegen seien, dass die Kinder oder Geschwister von Holocaust-Opfern in Tel Aviv wehrlos möglichen Gasangriffen der Irakis ausgesetzt sein sollten. Dann gab es einen furchtbaren Schock, Sitzungsunterbrechungen. Führende Mitglieder der hessischen Grünen, die heute in Rang und Ehren in der Bundesregierung sind, moserten so rum, da hätte es doch Frühwarnsysteme geben müssen, das könne doch so nicht sein. Und dann nach einer halben, dreiviertel Stunde Unterbrechung kam es zu einer erneuten, ziemlich grotesken Aussprache, die dann aber mit einer butterweichen Resolution endete, wonach niemand dagegen sein könne, dass Israel sich auch in einer solchen Situation verteidige. Naja.
Trotz einer antisemitischen Linken, der Beginn der sozialliberalen Ära 1969 ist für die meisten von uns jüngeren Juden ein Hoffnungsschimmer gewesen. Jetzt schien das Dritte Reich wirklich auch aus den Köpfen der Deutschen zu verschwinden. Gustav Heinemann und Willy Brandt, sie waren für uns die Garanten eines anderen, wirklich liberalen Deutschland. Denn schließlich war Willy einer der unseren. Kein Jude zwar, aber doch auch ein Exilierter, ein Verfolgter des Naziregimes. Und entsprechend hoffnungsvoll waren für uns seine symbolischen Gesten, vor allem sein spontaner Kniefall vor dem Denkmal im einstigen jüdischen Ghetto in Warschau. Wir sind da, in Deutschland. Zum ersten Mal glaubten wir daran und hofften, dass wir hier bleiben können. Gleichberechtigt, gleichwertig.
Eine längere Nachbemerkung muss allerdings noch gemacht werden. Es ist bis heute auffallend, dass sich ausgerechnet in Frankfurt junge Juden zusammenfanden, die sich zur kritischen, aufgeklärten Linken zählten. Eine Gruppe von Intellektuellen, die nicht nur damals in den 60er und 70er Jahren mitmischte, sondern bis heute in der öffentlichen Debatte über jüdische Belange überaus präsent ist, die sogar die einzig ernstzunehmende intellektuelle jüdische Zeitschrift Deutschlands herausgibt, Babylon, Beiträge zur jüdischen Gegenwart. Warum aber ausgerechnet Frankfurt? Warum gab es dieses Phänomen nirgendwo sonst in der Bundesrepublik? Dandiner versucht, das Phänomen zu ergründen.
Das Interessante ist, dass in Frankfurt, im Unterschied zu anderen Städten, vor allem zu Berlin, aber auch zu Köln, zu Hamburg, zu München, ein ganz besonderes Genre von jüdischen Jugendlichen aufzufinden war, die, so glaube ich jedenfalls, keine generationelle Nachfolge mehr gefunden hat. Also ein hohes, sagen wir, intellektuelles Profil, große öffentliche Involviertheit, entsprechend spätere Karrieren, die damit einhergehen. Eine merkwürdige Geschichte, die mit Frankfurt als Stadt und ihrer besonderen Situierung nach dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung steht, so denke ich jedenfalls. Und das hat einmal damit zu tun, dass Frankfurt ja erstmal im Gespräch als Hauptstadt der Westzone gehandelt wurde und dass Frankfurt, was noch viel wichtiger ist, eigentlich der zentrale Ort dessen war, was man mit Amerika in Verbindung brachte. Die Amerikaner in Frankfurt, ohne den ist die Geschichte nicht zu verstehen. Und Amerikaner in Frankfurt bedeutet, man kann diese Dinge offen sagen, Schwarzhandel. Es bedeutet eine Anziehung von Personen, die vorher nicht in Frankfurt waren und sich bewegen müssen von einem Ort zum anderen, um nach Frankfurt zu gelangen. An anderen Orten, vor allem in München, waren die Personen am Orte. Nach 1945 als Displaced Persons. Nach Frankfurt musste man sich bewegen. Und Frankfurt war insofern ein Anziehungspunkt. Dann wurde es zunehmend ja zur Finanzstadt. Natürlich nicht das, was man heute unter Frankfurt versteht. Aber die Bank Deutscher Länder, eigentlich, wenn man so will, die Zentralbank der späteren Bundesrepublik. Aber vor allem die Präsenz der Amerikaner. Und die Präsenz der Amerikaner war nicht nur eine Präsenz der GIs und der amerikanischen 7. Armee, sondern die Präsenz der Amerikaner war einmal AFN, American Forces Network, also die Musik Amerikas, Rock'n'Roll. Amerika war das Amerika-Haus. Amerika war auch der Flughafen. Das heißt, ohne die Präsenz Amerikas und ohne diese Anziehung, die diese, ich würde sagen, nach Deutschland übertragene Moderne, ja, in alle Universalität, ist eigentlich dieser Humus nicht zu verstehen, von dem aus diese Dinge letztendlich ausgegangen sind. Die Musik spielt eine wichtige Rolle, die Literatur spielt eine wichtige Rolle, die Buchmesse mit ihrer gesamten Anziehung. Dann natürlich, dass in Frankfurt auch die Zentrale des DGB war bzw. ist, IG Metall. Was das mit diesen Jugendlichen zu tun hat, ist eher eine verborgene Geschichte. Denn viele deutsche Juden, die in der Linken waren, in der Weimarer Zeit, sind nach 1945 nach Deutschland zurückgekehrt und haben sich nicht als Juden zu erkennen gegeben, sondern haben teilgehabt an der Arbeiterbewegung, an der alten Arbeiterbewegung. Und ihre Kinder sind in Frankfurt aufgewachsen. Und es gab Berührungen zwischen denen, die aus Osteuropa nach Frankfurt kamen, und zwischen den anderen, die sozusagen aus politischen Gründen nach Frankfurt zurückgekommen sind. Es gab also ein Konglomerat von vorpolitischer Kultur, die Frankfurt, so meine ich, ein ganz besonderes Profil gegeben hat.
Es ist erstaunlich, wie viel diese Frankfurter jüdische Gruppe von jungen Intellektuellen bewirkt hat, nach außen und nach innen. Sie hat uns, die wir 10 Jahre jünger sind, oftmals den Weg in intellektuelle Laufbahnen geebnet. Dank ihnen konnten wir plötzlich Journalisten, Akademiker, Künstler werden. konnten wir uns auf das andere Erbe der jüdischen Berufstradition besinnen und nicht nur Kaufleute, Ärzte oder Rechtsanwälte werden. Durch diese Gruppe allerdings wurde auch der Weg freigemacht hinein in die deutsche Gesellschaft. Die geistige Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass wir im Land der Täter lebten, wurde durch diese Gruppe vor allem angestoßen. Es wurde ein schmerzender, ambivalenter, schwieriger Weg. Der eiserne Vorhang, für uns Juden aus dem Westen Deutschlands, war er wirklich eisern. Was wussten wir schon vom Leben der Juden drüben, hinter der Mauer? Der Totalitarismus der Kommunisten, er erinnerte in seiner Ikonografie allzu sehr an die Bilder aus der Nazizeit. Für diesen Staat hatten wir keine Sympathie. Juden und Nichtjuden in der DDR, sie waren fremder und ferner als Menschen in den USA oder in Israel. Insofern ist diese und die nächste Folge der Versuch einer Annäherung. Die Annäherung eines Juden aus dem Westen. Eines Juden, der in demokratischer Freiheit aufgewachsen ist.
Weg mit den Schranken! Bauen wir uns ein Leben aus eigener Kraft. Das war die Antwort des demokratischen Berlins auf die westliche Wahlkomödie. Mit Fahnen und Transparenten zogen sie zu den Arbeitsplätzen bei Bergmann-Borsig in Wilhelmsruh oder wo immer noch Trümmer den Neuaufbau hindern.
Die Fleischer des Schlachtviehhofs schaffen Platz für Neubauten zur Steigerung der Frischfleischversorgung Berlins. Die FDJ ist wie überall in der Zone auch beim Berliner Arbeitssonntag vorne an. Studenten, Professoren beweisen, dass alle Schichten unserer Bevölkerung sich einig sind. Die Trümmer der Vergangenheit müssen fort. Vor dem Deutschen Theater schaffen Schauspieler wie Johanna Bassermann mit Bühnenarbeitern und ihrem Publikum Platz für freie Fahrt. In der Charité muss man nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Gebäuden die Wunden der ersten Luftbrücke heilen. Klaus Güsi von dem in West-Berlin verbotenen Kulturbund zeigt ebenso wie Alexander Abusch, dass die Geistesarbeiter auch bei der materiellen Entrümmerung ihren Mann stehen.
Klaus Güsi, Alexander Abusch. Jüdische Kommunisten, die im Ostteil Deutschlands Aufbauarbeit leisteten. Aber auch andere halfen mit. Nichtjüdische und jüdische Emigranten kehrten nach Deutschland zurück. Sie waren Kommunisten oder Sozialisten und wollten eine bessere Gesellschaft, ein neues politisches System aufbauen. Unter den jüdischen Remigranten befand sich auch die Schriftstellerin Anna Segers.
Der Dichter Turgenev hatte einmal im Zeichen des schwärzesten Zarismus von seiner Sprache gesagt: In Zeiten der Dunkelheit, der Verfolgung, bist du allein mir Trost und Hilfe, meine alte Sprache. So hat auch uns, in welche Länder wir auch verschlagen wurden, die deutsche Sprache Trost und Hilfe gegeben. Ich hoffe jetzt nach meiner Rückkehr mit dieser Sprache ein neues Lebensgefühl, ein neues Freiheitsgefühl im Menschen anzufachen.
Der Schriftsteller Arnold Zweig war gar aus Palästina zurückgekehrt.
Als ich 1948 nach Deutschland zurückkehrte, und zwar nach dem damals noch ungespaltenen Berlin und mich niederließ in dem östlichen demokratischen Teil unserer Hauptstadt, war ich der Meinung, dass es möglich und lohnend wäre, eine neue Kultur schöpferisch mit aufzubauen. Und zwar eine, welche nach diesem zweiten 30-jährigen Krieg, den wir hinter uns haben, auf Antikriegsweise, auf kriegsfeindliche Weise eine Kulturgrundlage legen würden, auf der wir aufbauen könnten, eine echte deutsche, freiheitliche, demokratische und untyrannische Kultur.
Von Anfang an gab es eine Reihe von jüdischen Funktionären im sozialistischen Deutschland. Ob Klaus Gysi oder Alexander Abusch, ob Hermann Axen oder Alfred Norden, ihr Judentum bedeutete ihnen nichts. Und sie schienen keine Probleme mit ihren nichtjüdischen Genossen zu haben, von denen so manche vor kurzem noch Nazis waren. Doch wer war in der DDR eigentlich Jude? Annetta Kahane, heute Leiterin der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin, weist auf eine Besonderheit in der DDR hin.
Wenn man über Juden in der DDR redet, dann redet man meistens über die Gemeindemitglieder, also über diejenigen, die sowieso aus religiösen Familien kommen. Und da gab es relativ wenig Nachkommen sozusagen. Es war eine sehr kleine Gruppe. Und die Betrachtung von Judentum bezieht sich meistens nur auf diesen religiösen Aspekt. Nur war in der DDR das ja so, dass sehr viele der Immigranten, die aus politischen Gründen dann das Land verlassen haben oder aus beiden, so wie man gesagt hat, meine Eltern waren politisch und rassisch Verfolgte, die kamen dann in die DDR zurück und haben ihr Judentum vollkommen verleugnet. Das heißt also, sind nicht mehr in die Synagogen gegangen, sowieso nicht, waren zum großen Teil sehr antiklerikal, wollten mit Religion nichts zu tun haben und haben ihre Kinder in großer Unwissenheit und zum Teil auch in Unkenntnis ihrer Herkunft aufgezogen und hatten eine ganz unglaublich enge Bindung an die DDR als Staat.
Herbert Grünstein, Jude, Deutscher, Kommunist, war stellvertretender Innenminister der DDR. Sein Bekenntnis über seinen politischen Kampf, das er nach der Wende abgab, kennzeichnet das Denken vieler jüdischer Funktionäre der SED.
Ich wollte darum kämpfen, dass gerade in Deutschland die deutschen Menschen, die so viel Leiden über andere Menschen gebracht haben, ja, dass man sozusagen erstmal ausrottet mit Stumpf und Stiel die Ursachen, die dazu führten. Und wir haben das geglaubt mit den Enteignungen, mit der Entmachtung, mit der Liquidierung der Nazis aus den vielen Funktionen, damit aus Polizei und überall haben wir die Nazis rausgeschmissen, der Erziehung der Jugend, ja, habe ich geglaubt und war auch der festen Überzeugung, das war auch richtig gewesen, hat auch mit Erfolg gehabt, ja, eine neue Generation von deutschen Menschen heranzuziehen, die nicht also für Hitler und für Größenwahnsinnig für Großdeutschland und so weiter in den Kampf gehen. Und ich glaube, dass das ist uns weitgehend gelungen. Ich sehe also die Aufgabe darin, nicht als Jude in erster Linie, sondern als deutscher Kommunist, als deutscher Antifaschist mitzuwirken, dass hier ein antifaschistisches Deutschland entsteht.
Seine Tochter Eva Neumann, geborene Grünstein, zeigt, was diese Einstellung für ihre Erziehung bedeutete.
Als ich 17 war, kam ein amerikanischer Journalist in unsere Schule und wollte Interviews machen darüber, wie Juden in Deutschland leben. Und mein Lehrer schickte mich raus, weil mein Name klar jüdisch ist. Also alle wussten, dass mein Bruder und ich Juden sind, aber wir wussten es nicht. Für mich war das ein Schock. Und ich wollte dann von meinen Eltern mehr darüber wissen und die sagten mir, das spielt keine Rolle. Also wir sind alle Menschen und es gibt ein Klassenproblem und nicht ein Rassenproblem. Also da ist nichts, was euch interessieren sollte. Und so sind wir eigentlich auch aufgewachsen. Ich habe viel gehört, zum Beispiel meine Mutter sagte oft, wenn sie mit jemandem sprach, der offensichtlich Jude war, dann gab es die Formulierung in Russisch, und Tojenje Franzus, er ist auch kein Franzose. Das war ein klarer Code, dass er Jude ist, habe ich später begriffen.
In der SBZ, der sowjetisch besetzten Zone, wurden wie im Westen gleich nach dem Krieg die ersten Kriegsverbrecherprozesse abgehalten. Tatsächlich waren sie im Osten effektiver als im Westen. Tausende von Nazis und Mitläufern wurden verurteilt. Das gab der Sowjetunion und der langsam wachsenden sozialistischen Gemeinschaft in Ostdeutschland das Gefühl, mit der Vergangenheit besser umzugehen als der Westen.
In Berlin standen 16 ehemalige Lagerführer und SS-Leute des Konzentrationslagers Sachsenhausen vor einem sowjetischen Militärgericht. Die Anklage lautet auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Gericht tagt unter dem Vorsitz des Obersten der Justiz, Majorow. Dem Prozess wohnten Vertreter der Besatzungsbehörden und der Presse bei.
Doch das antifaschistische Bild täuschte. Schon gleich nach dem Krieg wurden Systemgegner vom NKWD systematisch verfolgt und in Lager gebracht. Und so mancher Jude kam erneut ins Lager Sachsenhausen, einfach weil er Jude war. Später dann wird die DDR immer wieder so tun, als ob sie für die Juden der bessere Staat sei. Gegen diverse ehemalige Nazis in der westdeutschen Bundesregierung wurde öffentlich gekämpft, wurden sogar Schauprozesse geführt. Hier ein Beispiel für die DDR-Angriffe gegen den Bundesstaatssekretär Hans Globke, den ehemaligen Kommentator der Nürnberger Rassegesetze, der von Konrad Adenauer zugegebenermaßen skandalös in Amt und Würde gesetzt wurde.
1945 wird der NS-Ministerialrat und Generalreferent als Kriegsverbrecher Nummer 101 gesucht. Heute ist er Bonds graue Eminenz. So nennt ihn die westdeutsche Presse. Gehen wir der erstaunlichen Laufbahn dieses Mannes im westdeutschen Staat für ein paar Minuten nach. Sein erster Chef war Göring, Zyankali. Sein zweiter Chef war Frick, tot durch den Strang. Sein dritter Chef war Himmler, Zyankali. Sein vierter ist Adenauer. Der Paragraph 7 der Geschäftsordnung der Bundesregierung sagt über seine Macht aus. Der Staatssekretär des Bundeskanzleramtes nimmt zugleich die Geschäfte eines Staatssekretärs der Bundesregierung wahr. So ein zweifacher Staatssekretär aus Bonn besitzt mehr Macht als ein Minister.
Was die DDR natürlich verschwieg, auch in ihren Kaderreihen fanden sich ehemalige Nazis wieder. Hüben wie drüben die gleiche Politik.
21. April 1946. In Berlin reichen sich zwei Männer die Hand. Der Kommunist Wilhelm Pieck und der Sozialdemokrat Otto Grotewohl.
Wilhelm Pieck sagte:
Gehen wir mutig an dieses Werk. Wir werden es schaffen. Wir werden unsere sozialistische Einheitspartei zu der Millionenpartei des deutschen werktätigen Volkes machen, um damit zu schlagen, alle inneren Feinde und das große Werk zu vollenden, das wir uns gestellt haben, den Sozialismus.
Die Gründung der SED stand von Anfang an unter einem unguten Stern. Auch wenn Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl große Ideale verfolgten, Antisemitismus gab es natürlich auch im Osten des einstigen Reiches. Schon 1946 hieß es in einer Anweisung an die Erfurter Polizeiinspektion:
Es ist von Seiten der zuständigen Stellen zu achten, dass vor allen Dingen in größeren Städten irgendwelche aus dem Osten eingewanderte Juden keine Zuzugsgenehmigung erhalten. Meistens sind diese Leute im Besitz von Opfer des Faschismus Ausweisen, worauf auf keinen Fall Rücksicht genommen werden braucht.
Die Schauprozesse der Stalin-Ära in Osteuropa taten ein Übriges. Der Slansky-Prozess in Prag war nur der Anfang einer antijüdischen und antizionistischen Kampagne, der sich auch die DDR bereitwillig unterwarf. Der Fall Merker war der Schauprozess der DDR. Paul Merker, ein Nichtjude, hatte sich immer tatkräftig für jüdische Interessen eingesetzt. Das sollte ihm zum Verhängnis werden. Die Juden in der DDR schien dies aber in ihrem Idealismus nicht zu erschüttern. Sie glaubten weiterhin an die bessere deutsche sozialistische Gesellschaft. Salomea Genin, in Berlin geboren, mit ihren Eltern vor den Nazis nach Australien geflohen, kehrte später in die DDR zurück. Auch sie ließ sich, trotz des Prozesses gegen Merker, täuschen.
Ich kann das nur erklären mit Blindheit. Ich fühle mich zutiefst schuldig, dass ich das gut geheißen habe. Beim Fall Merker war ich ja noch in Australien. Aber ich war ja überzeugt, die kapitalistische Presse lügt nur. Und ich habe das meiste, was sie über sozialistische Länder geschrieben haben, nicht geglaubt. Und der Fall Merker und auch dieses ganze Antizionistische habe ich akzeptiert. Es in Frage zu stellen, hätte bedeutet, mein Sozialismusbild in Frage zu stellen. Und dazu war ich nicht in der Lage, weil der Sozialismus war mein Lebensinhalt.
Wie lebte man mit solchen Lügen? Vincent von Wroblewski, Sohn deutscher Juden, im französischen Exil geboren und mit seiner Mutter als kleiner Junge in die DDR gekommen, versucht, diese Frage zu beantworten.
Ja, wie lebt man mit solchen Lügen und Zumutungen, die man teilweise als solche erkennt? Das ist schwierig. Zum einen sicher, indem man Ausflüchte sucht, Erklärungen, dass das vorübergehend ist, dass das vielleicht zum Teil unvermeidbar ist, dass das eigentlich nicht wesentlich berührt und so weiter. Das hält eine Weile vor. Vom Slansky-Prozess zum Beispiel habe ich relativ früh mitbekommen, nicht erst im Studium. Meine Mutter lebte damals, wir lebten zusammen mit einer alten Bekannten meiner Mutter, die sie aus der Zeit vor 33 kannte und die eine Zeit lang verheiratet gewesen war mit einem im Slansky-Prozess Verurteilten, mit Feigl. Sie hieß Traute Feigl, der war zu lebenslang Haft verurteilt worden im Slansky-Prozess. Und bei ihr trafen sich, sie war in London in der Migration dann schließlich, da trafen sich Immigranten und ich habe manches mitbekommen, was ich als 12-, 13-Jähriger sicher nicht mitbekommen sollte, aber doch gemerkt, dass das mit dem, was in der Schule und so weiter vermittelt wird, nicht viel zu tun hat. Also diese Kluft zwischen dem vorgegebenen Schein und der mehr oder weniger ausgeprägten Ahnung, dass die Wirklichkeit eine andere ist, die begann ziemlich früh für mich wahrnehmbar zu sein.
In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der werktätigen Bauernschaft, aus anderen Kreisen der Werktätigen, hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird.
Die Stimme des neuen starken Manns der SED, Walter Ulbricht. Sein Antisemitismus verkleidete sich als klassenkämpferisches Bewusstsein. Bereits in seiner Position als Verantwortlicher der außenpolitischen Abteilung der SED verwarf er die Idee von Wiedergutmachungszahlungen an Juden. Schließlich war die DDR nach der neuen Staatsdoktrin ein Volk von 16 Millionen Antifaschisten. Und so hieß es in einer von Ulbricht getragenen Entscheidung bereits 1949:
Wenn wir einen Schadensersatz anerkennen, dann stärken wir nur die jüdischen Kapitalisten. Die Umsiedler bekommen ja auch nichts. Warum sollen die Juden was bekommen? Das ist nicht gerecht. Auch sie müssen die allgemeine Verarmung durch den Krieg mittragen.
In Erfurt ist der Wiederaufbau der von den Nazis zerstörten Synagoge vollendet worden. Die Mittel dafür hat unsere Regierung zur Verfügung gestellt. Während der feierlichen Weihe wurden die Gebetrollen gebracht und in die Bundeslade gelegt. Der ersten Andacht wohnten Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche sowie Mitglieder westdeutscher Synagogen bei. Die Weihrede hielt Rabbiner Riesenburg aus Berlin.
Feierliche Wiedereinweihungen von Synagogen. Öffentliche Zeremonien, die ebenso wie die noch junge Bundesrepublik auch die DDR brauchte, um sich nach außen hin als offen, liberal und antifaschistisch zu zeigen. In der Bundesrepublik geschahen unterdessen üble Dinge. 1959 wurde die Synagoge von Köln mit antisemitischen Parolen und Graffiti beschmiert. Danach kam es im ganzen Bundesgebiet zu antisemitischen Schmierereien. Die DDR reagierte empört.
Zu einer entschlossenen Kundgebung gegen den Ausbruch des antisemitischen und faschistischen Ungeistes in Westdeutschland und West-Berlin hatte Professor Dr. Korrenz im Namen des Nationalrates führende Persönlichkeiten der Deutschen Demokratischen Republik ins Haus der Ministerien geladen. Volkskammerpräsident Dr. Diekmann appellierte an die europäischen Parlamente, nicht tatenlos zuzusehen, wenn sich der giftige Schlamm des Faschismus weiter im westdeutschen Staatswesen ausbreitet. Rabbiner Martin Riesenburger erinnerte an die Erklärung des Direktors des jüdischen Weltkongresses, Eastman, der das plötzliche Auftauchen antisemitischer Schmierereien in Westeuropa als eine von Westdeutschland ausgehende Aktion bezeichnet hatte.
Die Wahrheit kam erst nach dem Mauerfall ans Licht. Die Schmierereien von 1959 waren von der Stasi initiiert und gesteuert. Der Grund? Die BRD sollte bei ihren Bündnispartnern in Misskredit gebracht werden. Als Beweis, dass das jüdische Leben in der DDR viel besser war, wurde also so getan, als ob man die Juden im Bauern- und Arbeiterstaat verhätschle. Wie aber sah es hinter der Fassade wirklich aus? Hermann Simon, Leiter des Zentrum Judaicum in Berlin, ist der einzige Jude, der sowohl im Vorstand der Ostberliner Gemeinde saß, als auch im Vorstand der heutigen Gesamtberliner Gemeinde sitzt. Er erinnert sich an seine Kindheit im Osten der Stadt, noch vor dem Mauerbau.
Ich hatte Religionsunterricht, sehr früh. Das war etwa 1957, 58, 59. Und daran erinnere ich mich noch sehr deutlich, das war in der Iranischen Straße. Offenbar gab es damals im Osten keinen Religionsunterricht, denn wir waren mehrere Kinder, die einmal die Woche, es war Montag, glaube ich, Montag oder Mittwoch, da in den Westen fuhren, wie man sagte. Wir fuhren also mit der S-Bahn bis zum Bahnhof Gesundbrunnen und fuhren dort von einem Auto der jüdischen Gemeinde, das war ja etwas Besonderes, hier gab es ja kaum Autos in jener Zeit oder sehr wenig, das war ein VW-Kleinbus, wurden wir dann in die Iranische Straße gefahren und hatten dann Unterricht. Und mein erstes Zeugnis, ich denke, das ist aus dem Jahr 1958 oder 57, das habe ich jetzt nicht genau im Kopf, ist von Heinz Kalinski unterschrieben.
Wie sah das denn dann aus mit Ihrer jüdischen Entwicklung dann in der Zeit der DDR, als Sie nicht mehr in den Westen konnten?
Es war normal. Normal, vielleicht gesagt unter der Käseglocke oder normal in der Abnormität. Ich ging relativ regelmäßig, Schabbat in die Synagoge. Bei uns zu Hause, der Haushalt war also nicht das, was man nun heute sagt, glatt koscher, das nicht. Aber es gab eigentlich nur koscheres Fleisch. Es gab eine gute Fleischerei, die wir hatten, die war im Prenzlauer Berg. Zweimal im Monat, glaube ich, kam der Schochet, der kam aus Budapest.
1965 erhielt man sogar einen neuen Rabbiner aus Budapest, Dr. Ödön Singer. Dass der allerdings für die Stasi arbeitete, das wusste damals niemand. Doch warum sollte die SED mit ihren Überwachungsmethoden ausgerechnet vor den jüdischen Gemeinden Halt machen?
Vor dem Faschismus zählte die jüdische Gemeinde in Berlin 180.000 Mitglieder. Nur wenige überlebende Gläubige konnten 1965 die feierliche Einsetzung des Oberrabbiners Dr. Ödön Singer aus Budapest in das Amt des neuen Rabbiners der jüdischen Gemeinden Berlins und der DDR miterleben.
Verehrten Zuhörer, von der Kanzel dieses Gotteshauses versichere ich meine ganze Kraft und mein Wirken einzusetzen für die Erhaltung des Friedens in der Welt und dass sich nie wieder diese grausamen Jahre der Hitlerzeit wiederholen. Halten wir die wenigen, die gebrochene Herzen haben, mit denen zusammen, die eine schöne neue Welt bauen. Wie schon unser Prophet Jeremia als seinen letzten Willen hinterließ. Stark müssen die Sanftmütigen sein und die, die den Frieden wollen, stehen in ewigen Streit.
Lag es daran, dass drüben im Osten die Nachkommen des deutschen Judentums lebten? Dass sie die faschistoiden Züge der DDR nicht störten, weil sie ihnen aus der deutschen Tradition allzu bekannt waren? Wir im Westen waren ja die Kinder von überwiegend osteuropäischen Juden. Wir waren skeptischer gegenüber allem Deutschen. Störte es also die DDR-Juden nicht, ihre Soldaten stets im Stechschritt der Wehrmacht paradieren zu sehen? Dass ihr Staat auch antizionistisch, ein Feind Israels war so wie sich das für einen Satellitenstaat der UdSSR gehörte, trotz der deutschen Geschichte?
Imperialistische Aggression in Nahost. Zu Lande und in der Luft überfiel die Armee des Staates Israel die arabischen Länder. Der Angriffsplan war lange vorbereitet und mit den USA und den anderen imperialistischen NATO-Staaten abgestimmt. Entgegen jedem internationalen Recht setzte Israel seine Aggression auch noch fort, nachdem die Vereinten Nationen den Waffenstillstand proklamiert hatten. Es geht um Eroberungsziele, um die Aneignung von Gebieten der arabischen Staaten. Die friedliebenden Völker stehen an der Seite der arabischen Länder. Zu den Hintergründen des Krieges sagte Walter Ulbricht auf einer Wählerkonferenz in Leipzig:
Es ging nicht um Rassenfragen und schon gar nicht um Angelegenheiten des Alten Testamentes. Es ging weder um David noch um Goliath, noch um altehrwürdige Tempelstätten im jordanischen Teil Jerusalems. Sentimentale Erinnerungen an das Alte Testament wurden nur skrupellos ausgenutzt, um die Menschen zu betrügen und kriegsreif zu machen. Es ging und geht vielmehr um eine Klassenauseinandersetzung zwischen den monopolistischen Erdölinteressenten und ihren imperialistischen Regierungen einerseits und den arabischen Völkern andererseits.
Peter Honigmann, der 1984 zusammen mit seiner Frau, der Schriftstellerin Barbara Honigmann, nach Straßburg emigriert war, um dort ein orthodox-jüdisches Leben zu führen, konnte diese Atmosphäre kaum ertragen.
Diese ganze außenpolitische Konstellation, dass man im Schlepptau der gesamten Ostblockpolitik ja doch gegen Israel Stellung nehmen musste. Und dann versuchte man immer so ein bisschen zu lavrieren an der Grenze zwischen Antisemitismus und Antizionismus. Man bekannte sich ja offen zu einem Antizionismus. Aber man wollte natürlich, gerade da man sich auf deutschem Boden befand, sich doch nicht Antisemitismus nachsagen lassen. Das ging in den seltensten Fällen wirklich glatt. Diese Gratwanderung, meist dominierte dann natürlich der Antizionismus. Und in diesem Zusammenhang hat man dann nicht davor zurückgeschreckt, sondern auch weitere Dinge einfach zu unterdrücken, was denn schon fast Antisemitismus war.
Berlin. Anlässlich der Woche der Solidarität mit dem Kampf der antiimperialistischen Kräfte im Nahen Osten für Frieden und sozialen Fortschritt wurde im Pergamon-Museum die Ausstellung palästinensischer Volkskunst eröffnet. Yasser Arafat, Vorsitzender des Exekutivkomitees der PLO und die Mitglieder des Politbüros und Sekretäre des ZKDSED, Hermann Axen und Gerhard Grüneberg, waren unter den ersten Besuchern.
Ein gern gesehener Gast in Ost-Berlin, Yasser Arafat, schon damals im terroristischen Kampf gegen Israel. Die DDR-Regierung unterstützte die Palästinenser, lieferte ihnen Waffen und bildete sie in Ost-Berlin im Kampf gegen den jüdischen Staat auch noch aus. Für die Juden in der DDR hatte das einen eigenartigen Effekt. Dazu Peter Honigmann.
Es ist eine Tatsache, in der DDR lebte man rein physisch als Jude ungeheuer sicher. Nicht? Das war die Zeit, in der überall in der Welt Attentate geschahen. Nur in der DDR, das waren dann eben die Vorzüge des Polizeistaats. Nicht? Da kam kein Terrorist rein, oder wenn er reinkam, war er so befreundet mit dem Staat, dass er sich nichts leisten konnte. Und das, ich habe immer gesagt, es gibt kein Land, wo ein Jude so sicher lebt wie in der DDR.
Trotz eines real existierenden Antisemitismus wurden Juden offiziell wie alle anderen behandelt. Ausgerechnet der Staatssekretär für Kirchenfragen und gebürtige Jude Klaus Gysi durfte dies öffentlich bestätigen.
Wir betrachten unsere jüdischen Mitbürger als Deutsche der Nationalität, der Staatsbürgerschaft nach, nicht als eine Minorität in irgendeiner Weise, wie zum Beispiel die Sorben.
Der zynische Umgang der DDR mit ihren jüdischen Bürgern sollte sich in den 80er Jahren fortsetzen, wenn auch ganz anders, als man dachte.
Das war Teil 3 von der Reihe »Wir sind da« von Richard Heim-Schneider, Juden in Deutschland nach 1945. Redaktion Marion Gluck-Levy, Sprecher Richard Heim-Schneider und Gerd Heidenreich. Und in zwei Wochen werden wir Teil 4 dann senden. Und zwar Teil 4 führt der Weg nach Washington über Jerusalem und zurück in die Zukunft.